Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute zugeschaltet ist Herr Dr. Klaus-Dieter Platsch. Herr Dr. Platsch, sind Sie mit in der Leitung?
Ja, Thomas, ich bin in der Leitung. Vielen Dank.
Sehr schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wenn ich Sie ganz kurz vorstellen darf, Herr Dr. Platsch ist Arzt für Innere Medizin und Psychotherapeut, leitet das Institut für Integrale Medizin und hat die Ausbildung Heilende Medizin ins Leben gerufen. Herr Dr. Platsch, Sie haben gerade ein Buch herausgegeben, das heißt Die Medizin heilen an der Schwelle einer neuen Gesundheitskultur. Darf ich da direkt zwei Fragen anschließen? Das erste, muss die Medizin geheilt werden? Und ich nehme an, dass Sie eine Vision einer neuen Gesundheitskultur haben. Wie würde sich diese neue Gesundheitskultur von der bisherigen Gesundheitskultur denn unterscheiden?
Ja, die Frage, ob die Medizin geheilt werden muss, würde ich gerne dahingehend beantworten, dass mir es in erster Linie eigentlich um die Menschen geht, die im System arbeiten und im System auch Medizin bekommen, also um die krank sind, genauso wie die in den Krankenhäusern und Praxen und in den ganzen Systemen irgendwie miteinander verbunden sind. Und wenn ich genauer hinschaue, dann platzt dieses System einmal aus allen Nähten. Wir sehen, dass wir ständig vor ökonomischen Fragen stehen. Wir sehen, dass immer weniger Menschen immer mehr Arbeit zu tun haben. Wir sehen, dass in verschiedensten Bereichen Not ist. Wir sehen, dass kranke Menschen nicht immer zu dem kommen, dass sie denken, was sie brauchen, was für sie heilsam ist. Sie werden zwar in einer Weise gut versorgt und diese Medizin, die wir haben heutzutage, ist eine wunderbare Hochleistungsmedizin. Und dennoch gibt es einen Bereich, in dem offensichtlich alle Beteiligten in Not sind und nicht sehr zufrieden und glücklich in ihrem Beruf.
Warum nicht? Sind die Schwierigkeiten? Was sind die Herausforderungen unserer Medizin?
Das ist sehr vielfältig, Herr Steininger, sehr vielfältig. Wenn ich mir anschaue, nehmen Sie einfach einen Arzt in seiner Praxis, nehmen Sie das Beispiel oder auch in den Kliniken, wie viel Zeit letztendlich für die Patienten wirklich da ist, für denjenigen, der krank ist, im Verhältnis zu dem, was an Zeit, an Dokumentation, an Bürokratie, an verschiedensten anderen Dingen, an Besprechungen etc. aufgewandt wird, dann können wir ungefähr rechnen, dass 20, 30% bleiben für den kranken Menschen übrig. Und dann haben wir natürlich diese ständige Diskussion dadurch, dass wir zu wenig Zeit haben für die Versorgung von Menschen, die krank sind. Und wir kommen ganz schnell zu dem, was wir 5-Minuten-Medizin nennen und auch zu dem, wo Ärzte innerhalb von meinetwegen 20 Sekunden, das ist ein Durchschnittswert, eigentlich den Patienten bereitstellt, erst einmal unterbrechen. Und die können gar nicht mehr zuhören, was eigentlich der Patient mitbringt, was sie wollen, weil sie sehr schnell wie in einer inneren Liste hinterhergehen müssen, um abzuhaken, was vielleicht alles noch zu machen ist, was die nächsten Schritte sein könnten, etc. Also sie gehen sozusagen, Patient wird nach Plan abgehakt und nicht nach dem, was er vielleicht wirklich braucht. Und das bedeutet schon auch ein bisschen mit Zeit da zu sein. Es bedeutet, den anderen wahrnehmen zu können. Es bedeutet, Raum zu schaffen, in dem auch etwas entstehen kann, was vielleicht nicht im Plan vorhanden ist, um möglicherweise sehr zielgerichtet zielgenau und zielsicher dahin zu kommen, was in der jeweiligen Situation angesagt ist. Und wenn das nicht möglich ist, sind beide Seiten unglücklich und unzufrieden. Der Patient bekommt eigentlich nicht das, was er braucht. Er wird nicht gehört oder nicht genügend gehört. Fühlt sich oft auch instrumentalisiert oder bevormundet. Und die Ärzte oder Menschen, andere Menschen in therapeutischen Berufen sind genauso unzufrieden, weil sie merken, dass sie dem gar nicht mehr gerecht werden, für was sie ursprünglich angetreten sind. Mhm. Und jeder, der im Heilberuf mal angefangen hat, hat ja angefangen, weil er eine bestimmte Vorstellung hat und das sind Ideale. Das ist eine hohe Motivation, weshalb man eigentlich einen solchen Beruf beginnt. Und das heißt, ich wähle einen Beruf, weil ich gerne mit Menschen arbeite. Mhm. Und wenn das auf der Strecke bleibt im Beruf, nämlich wirklich mit Menschen zu arbeiten, dann ist das eine große Unzufriedenheit und Frustration.
Jetzt ist die Medizin natürlich in einer sehr interessanten Lage, einfach als Wissenschaft, aber auch als Kunst. Die Medizin ist einerseits im Zentrum unserer wissenschaftlichen Entwicklung. Also die Medizin ist einer der Bereiche, wo sich unsere westliche wissenschaftliche Entwicklung mit dem, was Sie auch unter Hochleistungsmedizin schon angesprochen haben, jetzt auch im positiven Sinne profiliert hat und hier wirklich auch Ergebnisse gezielt hat, die zwar jetzt auch oft kritisiert werden, aber man muss ja auch sagen, was Medizin leistet, ist ja auch ungeheuerlich. Im positiven Sinn, wir haben wirklich mit Krankheiten viel erreicht in den letzten 200 Jahren, was bis dahin noch im Bereich eines Wunders gegolten hätte. Andererseits ist natürlich die Medizin auch ein Ort direkter menschlicher Begegnung. Ist hier in diesem Spannungsfeld zwischen menschlicher Begegnung, wissenschaftlichen Weltbild, vielleicht auch ein Grunddilemma der Mediziner, der Ärzte, aller Menschen, die jetzt direkt mit Medizin verbunden sind, natürlich auch der Patienten, die zu den Ärzten und den therapeutischen Einrichtungen gehen, dass hier einerseits ein Weltbild, nämlich unser wissenschaftlich modernes Weltbild mit seinen Herangehensweisen an das, was es bedeutet, gesund zu sein oder krank zu sein. Und andererseits all das, was vielleicht in diesem Weltbild an Beziehung, an Beziehungsfähigkeit unberücksichtigt bleibt. Sie haben ja in Ihrer Arbeit oft auch etwas angeführt, was ja eigentlich kein typisch medizinischer Begriff ist. Sie sprechen von einem heilenden Feld. Das würde ja vielleicht jetzt nicht unbedingt als wissenschaftlicher Begriff allgemein akzeptiert werden. Ist es dieses Spannungsfeld der Medizin zwischen Kunst, Begegnung, Wissenschaft, wissenschaftlichen Weltbild, das einerseits nach Heilung, also auch nach einer neuen Integration fragt und andererseits eben auch nach vielleicht einer neuen Gesundheitskultur?
Wie Sie schon sagen, die westliche Medizin, wie wir sie haben, und da wiederhole ich mich jetzt auch nochmal, ist eine Klassenmedizin. Also sie ist absolut leistungsfähig. Und man muss dazu sagen, sie ist leistungsfähig in einem ganz bestimmten Bereich, nämlich in dem Bereich des physischen Körpers. Und dort auch wiederum in einem Teilaspekt, nämlich in dem Teilaspekt der Akutkrankheit. Kommen wir schon zu der physischen Erkrankung, die chronisch ist, dann haben wir ein großes Versagen auch der modernen Medizin, weil sie dort keine Antworten findet. Nun, wenn wir nur einen einzigen Teil wirklich in dieser wunderbaren Medizin so großartig erfassen können, dann fragt sich, was ist eigentlich mit den anderen Bereichen? Wir sind ja nicht nur physischer Körper. Wir sind ja auch emotional. Wir haben Gefühle. Wir sind in einer Psyche ausgestattet. Wir haben die Fähigkeit zu denken. Und wir haben sogar einen transpersonalen Raum, in dem wir, ob bewusst oder unbewusst, uns auch bewegen. Und diese ganzen Bereiche kommen natürlich überhaupt gar nicht in der Mainstream-Medizin des Westens vor. Sie kamen immer vor in unseren alten Medizinkulturen, also die alte hippokratische Medizin vor 2.500 Jahren, genauso wie die jetzt inzwischen sehr en vogue gewordene chinesische Medizin oder die ayurvedische Medizin, sind alle komplett angetreten mit einem Verständnis von Body-Mind und Transpersonalität. Und die Entwicklung unserer Wissenschaften seit der Aufklärung ist eine Entwicklung, die auf der rein materiellen Ebene oder materialistischen Ebene stattgefunden hat. Und insofern lässt diese Medizin natürlich einen wesentlichen Teil außer Acht, und den haben Sie angesprochen, das ist die Ebene der Beziehung, die Ebene der Begegnung und auch der heilsamen Begegnung. Und für mich ist das eklatant wichtig geworden. Also in 3-4 Jahrzehnten, in denen ich mit Patienten gearbeitet habe, habe ich immer mehr gemerkt, dass das, was ich wirklich nach außen hin tue, ob es ein Rezept ausschreiben ist oder ich habe dann viele Jahre chinesische Medizin praktiziert, ob ich eine Nadel gesetzt habe oder was auch immer, es spielte letztendlich nicht die besonders große Rolle, sondern die besonders große Rolle spielte eigentlich immer die Begegnung zwischen mir und dem, der da krank ist. Und je besser oder kohärenter diese Begegnung miteinander war oder sein konnte, je mehr Raum entstanden ist für das, was vielleicht heilsam dort entstehen konnte, desto unwichtiger wurden die Methoden. Und dann ist sozusagen die Akupunkturnadel oder die homöopathische Kügelchen nur noch die Einsatzpforte für das, was wirklich auf einer tieferen Ebene dann stattfindet. Und was da stattfindet, ist ja nicht nur Begegnung, sondern was stattfindet, ist, dass etwas in dieser Begegnung miteinander in Resonanz kommt. Mhm. Und das ist jenseits von der Begegnung von Ich-Du. Das ist auch eine wichtige Begegnung, diese Beziehungsebene, aber darunter gibt es auch noch eine tiefere Verbundenheit. Und wenn zum Beispiel der Arzt, der Therapeut, die Physiotherapeutin, wer auch immer, in einem in sich sehr gesunden, kohärenten Zustand ist, das heißt nicht allzu fragmentiert in diesem Moment ist, oder fragmentiert würde bedeuten, ich bin abgelenkt, ich bin mit meinem Stress irgendwo anders, ich habe irgendwie, bin nicht ganz bei der Sache. Also wenn ich mit meinem Körper, Geist, Seele sehr, sehr da bin in einer Situation, dann kreiert es einen Raum von Präsenz, der auch den Patienten oder die Patientin umfasst. Und in diesem präsenten Raum kommt etwas von der Präsenz des Therapeuten in Resonanz mit dem, der krank ist. Und das scheint für mich wirklich eine der wesentlichen Dinge zu sein, in dem dann etwas geschieht. Zum Beispiel Erstbegegnungen in der Arztpraxis, in meiner Praxis, haben immer eine hohe Dynamik, und ich höre es auch von anderen Kollegen, eine hohe Dynamik. Die erste Begegnung, wenn die derart gestaltet ist, dann beginnt es plötzlich, dass nach kürzester Zeit der krank ist und kommt, wirklich aus der tiefsten Quelle plötzlich Dinge erzählt und sagt, das habe ich noch nie jemandem erzählt. Mhm. Da ist eine große Intimität, die es demjenigen erlaubt, sich selbst zu berühren und in die eigene Tiefe hinabzusteigen. Die es ihm erlaubt, mit den eigenen Wunden und Traumata in Berührung zu kommen und die dann in Bewegung zu bringen. Die es erlaubt, dass das, was in Menschen unerledigt und unerlöst ist, plötzlich in eine Bewegung zu bringen. Und das sind sehr magische Momente, das merken alle beide in der Begegnung miteinander. Da ist sowas wie so ein Wow, was ist da passiert? Und da ist eine völlig andere Atmosphäre. Und die ist gar nicht möglich in diesem normalen 5-Minuten-Betrieb einer Praxis, einer Klinik, einer Praxis oder einer Behörde.
Wenn ich da nachfragen darf.
Ja, gerne.
Sie haben gesprochen von Begegnung ist wichtig. Aber Sie haben da eben auch noch einen Zusatz gemacht. Sie haben gesagt, jenseits von Ich und Du. Jenseits von Ich und Du, was tritt hier in Beziehung? Was tritt hier in Resonanz? Wovon sprechen Sie hier?
Wir verstehen uns als Menschen ja immer als sehr getrennte Einheiten. Also mein Körper, meine Gefühle, meine Psyche, meine Seele, das ist meine, das, wo ich mich als einzelner Mensch verstehe. Und da ist der Mittelpunkt meiner Welt und der andere Mensch ist ein anderer Mensch, für sich eine Einheit und wir beide sind eigentlich nicht sehr miteinander verbunden. Also wir können uns zwar begegnen und berühren, wenn wir miteinander Sex haben, sind wir sogar noch mehr miteinander nur in Beziehung aber oder ineinander verwoben, aber es ist dennoch immer ein anderer Mensch. Und das stimmt auch auf der Ebene, das ist gar nichts dran zu deuteln. Und dennoch, wenn wir uns in einen Raum begeben oder die Erfahrung machen, dass wir noch größer sind als nur dieser physische Körper und unsere Emotionalität und unser Denken, wenn wir sozusagen unsere Zimmerdecke erweitern, dann kommen wir auch in einen transrationalen und transpersonalen Raum. Und in diesem Raum, in einem größeren Raum von Bewusstsein, gibt es nicht mehr diese strikte Trennung. Das ist wie wie es sagen wir in den mystischen Prinzipien der Schöpfungsprinzip verstanden wird, dass von irgendwo, wo nichts ist, etwas ins Licht tritt, etwas energetisch wird und diese Energie mehr und mehr und mehr heruntergedimmt wird, bis dann endlich irgendwann aus dem Nichts, wo alles möglich ist, plötzlich eine Realität entsteht. Und das haben wir in der Wissenschaft, zumindest in der modernen Physik, ganz ähnlich, diese Dinge. Wir kommen aus irgendeinem Urgrund und Urknall und kommen über viele, viele Dimensionen letztlich in die Kristallisation von unseren drei Dimensionen oder vier Dimensionen, wenn wir die Zeit mit hineinnehmen. Dann ist da wieder eine Möglichkeit. Aber je mehr der Raum sich weitet und wir sozusagen den transpersonalen Raum berühren und in ein weiteres Bewusstsein eintreten, dann hört diese strikte Trennung auf. Und das ist nicht nur eine Theorie, Herr Steininger. Wir können uns das ganz einfach vor Augen führen. Wenn ich zum Beispiel an jemanden denke, der in den USA lebt oder ganz an einem anderen Platz, dann bin ich in meinen Gedanken, kann ich mit meinen Gedanken sozusagen diesen Raum ohne Probleme überwinden. Ich kann sogar, wenn ich mich versuche hineinzufühlen in jemanden oder ich spüre zum Beispiel, der ist ein Verwandter von mir und ich merke, dem geht's gut oder dem ist gerade nicht gut oder ich muss dringend mal anrufen, ich habe das Gefühl, da ist irgendwas, dann ist nicht nur, dass ich an den denke, sondern das ist auch etwas, dass ich plötzlich in einer Gefühlsebene über Raum verbunden bin, obwohl das tausende von Kilometern Unterschied sind. Das ist bereits eine Aufhebung von Trennung. Und wir haben, da gibt es auch unendlich viele, Versuchsanordnungen, wissenschaftliche Beweise, die in der Medizin oder in der Physik gemacht worden sind. Das ist das mit einem kurzen Wort benannt, das nennt sich Non-Lokalität. Und Non-Lokalität hebt bereits schon diese strikte Trennung, da ist der und hier bin ich eigentlich auch, weil da ist gar nicht mehr diese Entfernung, sondern da gibt es einfach etwas, wo wir so miteinander eingestimmt sind, dass wir wie auf einer tieferen Matrix miteinander verbunden sind.
Darf ich Sie einfach auch als Praktiker und Mediziner fragen? Das, was Sie jetzt ansprechen, das wird ja im Bereich von Spiritualität, von Mystik angesprochen. Haben Sie als Mediziner hier auch eine direkte Erfahrung, wie, Sie sprechen hier von diesem heilenden Feld, wie das Teil einer medizinischen Praxis wird? Wie zeigt sich das in der Praxis? Wie zeigt sich das im Heilungserfolg? Von welchen Erfahrungen sprechen Sie hier?
Na, das, was ich als heilendes Feld gerne bezeichne, das ist, wie, sagen wir mal, die Matrix, die hinter allem liegt. Also, wenn ich meinen physischen Körper habe und meine Gefühle und meine Gedanken habe, dann denken wir immer, das wird alles durch unsere DNA und so weiter gesteuert und aufgebaut. Und das stimmt in einer Weise auch. Und trotzdem ist dieses, was wir so als feste Entität wahrnehmen, gar nicht so fest. Es ist ständig beweglich. Wir erneuern unseren ganzen Körper, jede Zelle, jedes Organ innerhalb von eines Jahres mindestens einmal. Das heißt, der, der ich heute bin und der, der ich vor einem Jahr war, den gibt es gar nicht mehr. Also ich bin natürlich neu erstanden in meiner physischen Struktur allein. Und da, dass das möglich ist, einschließlich der DNA, heißt ja, dass wir noch Steuerungssysteme haben, die darunter liegen, die in einem Bereich von Intelligenz da sind, die nicht physischer Natur sind. Und das ist ein Geschehen, was wir in Anlehnung an die Physik, an die Quanten oder an die moderne Physik, einfach als ein Feldgeschehen bezeichnen können, in dem viel Energie und auch viel Information fließen, die dazu führen, dass sich bestimmte Dinge auf der physischen Ebene realisieren. Und dieses System, diese Matrix, diese vertiefte Matrix, die da steuernd ist und die Informationen enthält, wir können auch sagen, im Grunde, wenn wir das anders ausdrücken, dann ist es wie das höchste Potenzial, was ich versuche, immer wieder neu zu realisieren. Wenn das in einer bestimmten Weise angesprochen wird, dass bestimmte Informationen sich wiederum realisieren, in diesem Fall von Krankheit eben heilende Informationen, dann ist da auch eine Möglichkeit, dass sich das realisiert. Im einfachsten Fall ist es, wenn ich in mir selbst tief hineinsteigen kann und mal von allen meinen Ideen, Vorstellungen etc. weggehe, wie mein Leben zu sein hat und ich aus der Krankheit rausgehen will, welche Strategien ich habe. Wenn ich also in ein tiefes inneres Lauschen komme, dann besteht die Möglichkeit, dass ich auf einen Grund in mir selbst lande, in der etwas zum Beispiel mir Informationen gibt oder mit mir spricht. Und dann kann ich das sozusagen in mein Leben nehmen und auch damit weitergehen. Das bedeutet aber auch, dass ich mich in einer Weise frei machen muss von meinen Vorstellungswelten, die ja eigentlich nur meiner Vergangenheit entsprechen, dem, was ich mal gelernt habe, und die ja durch Wiederholung dieser Erfahrungswerte, die zu meinen Überzeugungen geführt haben, immer wieder in dasselbe Bild führen und immer wieder dasselbe sich realisieren. Dasselbe gilt auch, wenn ich in einer Zweierbeziehung, wenn ich als Arzt mit einem Patienten arbeite, dann gilt es auch für mich als Arzt, aus meinem Gelernten erstmal zurückzutreten, auch aus meinen Vorstellungen, was ist das für eine Krankheit, wie muss die behandelt werden, was sagt die Krankheitslehre dazu, dass ich in dem Moment erstmal alle meine gelernten Bilder zur Seite bringen muss und den Raum dafür frei machen kann, für das, was wirklich neu durch ein Lauschen da hineinkommen kann. Und dann kriege ich möglicherweise Informationen oder auch der Patient bekommt Informationen. Wir machen das auch in viel größeren Rahmen. Zum Beispiel arbeiten wir auch in Gruppen manchmal im heilenden Feld oder wir arbeiten auch jeden zweiten Dienstag im Monat in einer non-lokalen großen Gruppe, die weltverteilt ist, vor allen Dingen in deutschsprachigen Ländern, aber auch in anderen Kontinenten, wo wir zur selben Zeit miteinander in eine Art von Meditation gehen und in dieser Meditation beginnen, für Menschen um Hilfe zu bitten, indem wir die Menschen nennen. Wir nennen die Namen der Menschen und verbinden das mit einer Bitte um Hilfe. Und das ist sehr, sehr spannend und interessant und da geschehen auch spannende Dinge. Und ich möchte nur nicht an so eine Stelle kommen, dass wir jetzt so eine Wunderkiste aufmachen, so dass unsere Gebete jetzt alles bewirken können. Aber es gibt immer wieder unglaublich viele Rückmeldungen von dem, wo etwas tatsächlich in Unmittelbarkeit tatsächlich geschehen ist. Und am allerüberzeugendsten sind natürlich Dinge, wenn man um die Hilfe für jemanden bittet, der gar nichts davon weiß und der am nächsten Tag sagt, du, gestern Abend ist mir aber was Komisches passiert. Ich bin plötzlich aus meiner Depression aufgewacht oder ich bin plötzlich dies oder jenes. Und das sind dann schon auch spannende Dinge. Und ich denke, das läuft letztendlich alles über das, was wir als ein Meer der Möglichkeiten, also in mit, im Kontaktieren mit dem Ungeformten oder der ungeformten Welt, die dann durch diese Art von Intention, man kann auch statt Gebet eine Intention sagen, etwas realisiert aus dem Meer der Möglichkeiten.
Darf ich da nochmal nachfragen? Sie haben ja gesagt, um sich auf dieses Feld einzulassen, um sich auf dieses Feld einzulassen, müssen wir, ich weiß nicht, ich glaube, Sie sprachen auch von Glaubenssätzen, von Vorstellungen, vieles loslassen. Wenn wir uns einfach mal dieses Loslassen einfach vergegenwärtigen und ich glaube, dass es auch für die Zuhörer nachvollziehbar ist, dass wir in jeder Situation einfach an viel von Glaubenssätzen, von Vorstellungen, von Ideen hängen, die wir in eine Situation mit reinbringen. Wenn wir das loslassen und in eine so heilende Beziehung gehen, die Sie hier versuchen anzusprechen, worauf lassen wir uns da eigentlich ein? Was ist das, worauf wir uns einlassen?
Ich würde das mal vielleicht mit dem einen Satz gerade mal sagen, ich lasse mich oder ich vertraue auf die Richtigkeit des Lebens. Es hat was mit Vertrauen zu tun. Und das hat etwas mit dem, das und auch mit der Fähigkeit zu tun, mich einem höheren oder anderen Wissen zu überantworten, das jenseits von dem liegt, was ich gelernt habe und was ich heute weiß. Alles, was ich bis heute weiß, ist ja die Summation meiner Vergangenheit. Und meine Vergangenheit hat mich an einen ganz bestimmten Punkt in meinem Leben geführt. Und der mag jetzt in diesem Moment mit Krankheit einhergehen. Um eine Antwort zu bekommen und vielleicht eine Lösungsmöglichkeit zu bekommen, braucht es wie, dass ich mich in einem tiefen Vertrauen in das Land des Nichtwissens fallen lassen kann.
Dieses Vertrauen in das Land des Nichtwissens, das ist ja etwas, das kennen vielleicht einige unserer Zuhörer einfach auch aus der Meditationspraxis, aus der Meditationserfahrung. Sie sprechen es jetzt aber in einem speziellen, in einem Heilkontext an.
Ja.
Ist das etwas, was jetzt einfach, wo Sie sagen, das ist eine mystische Erfahrung, auf die man sich hier einlassen muss? Oder ist das etwas, das auch aus einem Heilkontext oder aus einem medizinischen Kontext auch anders angesprochen werden kann?
Ich weiß nicht, ob man das als in den Bereich einer mystischen Erfahrung gleich bringen muss. Wenn ich ein einfaches Beispiel nehme, die Überzeugung, die ich in mir trage, das ist ja ein Phänomen, das wir in der Medizin als zum Beispiel als Nocebo oder als Placebo bezeichnen. Ein Placebo-Überzeugung wäre sozusagen, ein Patient bekommt etwas, von dem er überzeugt ist, dass es ihm hilft. Und diese Überzeugung trägt ihn tatsächlich über den Fluss ans andere Ufer. Das kann durchaus sein, dass das, was er bekommen hat, eben tatsächlich überhaupt gar keinen Wirkstoff bekommen hat. Das ist ja, das spielt gar nicht so eine große Rolle. Aber wesentlich ist, dass er überzeugt war, dass das funktioniert. Es sind viele, viele Beispiele, das sind bestens untersuchte Beispiele, wenn man Schmerzpatienten mit Schmerzmitteln behandelt, und die einen kriegen Schmerzmittel, die anderen kriegen keins, die eine kriegen eine Spritze, da ist ein Schmerzmittel drin, die andere kriegen eine Kochsalbe etc., dann ist die Wirkung, wenn ich davon überzeugt bin, was auch immer ich bekomme, ob es das Schmerzmittel ist oder auch nur das Kochsalbe ist, steigert in beiden Fällen die Wirkung. Also auch das wirkliche Arzneimittel wird die Wirkung gesteigert. Und umgekehrt ist es aber auch so. Wenn ich zum Beispiel überzeugt bin, dass ich nicht mehr gesund werde. Mhm. Oder dass eine Krankheit chronisch bleibt oder vielleicht tödlich enden kann. Wenn ich in dieser Weise diese Überzeugung in mir habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Fall auch eintritt, sehr groß. Und wir haben in unserer westlichen Medizin, wie wir sie praktizieren, ja ein sehr stark ausgeprägtes pathologisches Bild. Wir sprechen ja bei Krankheiten von der Pathologie und sind auch sehr auf die Pathologie ausgerichtet. Also Pathologie bedeutet, den Blick auf das, was krank ist, zu richten. Mhm. Und das lernen wir als Ärzte in der Uni, das lernen aber auch jede Krankenschwester, das lernt auch jede Physiotherapeutin, das lernen wir im Gesundheitswesen etc. Und wann immer wir sozusagen den Blickwinkel auf das, was krank ist, im Patienten richten, gibt es eine auch nicht ausgesprochene, völlig auch averbal wirkende Information beim Patienten. Der Patient weiß es auf einer bestimmten Weise. Hinzu kommt natürlich noch, dass wir heute in unserer Informationsgesellschaft ja unendlichen Zugang hat. Jeder unendlichen Zugang zu allen Informationen und jeder googelt sofort seine Krankheit, die er hat, und dann sieht er genau diese ganzen pathologischen Dinge, die da drin sind. Oder wir kriegen ein Medikament verschrieben und lesen dann den Beipackzettel mit allem dem, was uns jetzt passieren kann. Und dann ist die Chance, dass genau dieses passiert, auch groß. Also ganz oft zu sehen, einfach als Beispiel, wenn jemand eine Chemotherapie bekommt, und eine Chemotherapie ist ja wirklich etwas, was schwere Geschütze sind bei einer Krebskrankheit, die oft durchaus mit hohen Nebenwirkungen einhergehen, dann kann man sehen, dass diejenigen, die die Nebenwirkungen alle gesagt bekommen oder dass sie sich durchlesen, dass die in der Tat sehr viel mehr und heftigere Nebenwirkungen bekommen als diejenigen, die den Beipackzettel nie gelesen haben oder die darauf verzichtet haben, über Nebenwirkungen aufgeklärt zu werden. Und das sind nur ein paar Beispiele dafür, wie eigentlich Überzeugungen wirken. Aber das, wo wir eine tiefere Ebene von Heilung erreichen, das ist eben jenseits unserer Überzeugungsebene, sowohl der, die in eine positive Placebo-Richtung geht, als auch in die negative Nocebo, also Nocebo heißt ich schade, Richtung geht, sondern darunter gibt es noch eine andere Musik, die spielt. Und das ist wesentlich für Therapeuten, wenn sie tiefer gehen wollen in ihrer Heilkapazität, in ihrer Heilfähigkeit, auch immer wieder das gelernte Wissen und damit auch alle Überzeugungen, was jetzt medizinisch angesagt wäre, zunächst erstmal zu suspendieren, also zur Seite zu schieben und im Raum frei zu machen, ein tieferes Wissen, was ich erst dann, wozu ich erst dann Zugang bekomme, wenn ich sozusagen meine ganzen mentalen Überzeugungen zur Seite nehmen kann. Und damit ist es schon auch etwas, wo zumindest die Therapeuten und die Ärzte lernen müssen, wie man das macht. Und da kommen wir natürlich genau an die Stelle, da braucht einen meditativen Zugang. Also es braucht auch Übung, um das machen zu können. Mhm. Und dann gibt es tatsächlich auch eine andere Ebene, die erreicht werden kann.
Jetzt kommen Sie ja auch aus der chinesischen Medizin und Sie unterrichten ja auch Akupunktur. Die chinesische Medizin als eine der großen traditionellen Medizinsysteme, hat die chinesische Medizin hier eine andere Herangehensweise an die Phänomene, die Sie gerade beschreiben, von denen wir im Westen mit unseren modernen Vorstellungen von Gesundheit und Krankheit lernen können? Und wenn ja, welche ist das?
Unbedingt. Und das ist nicht nur die chinesische Medizin. Die ganzen alten Medizinkulturen hatten ein energetisches Weltbild. Mhm. Und wir haben in unserer materialistisch orientierten Medizin die Energetik verloren. Wir haben keine Vorstellung mehr von dem, was Energetik ist. Und unter dem, was wir sichtbar haben, also unser physischer Körper, wird eigentlich konstituiert durch Energieströme oder Energieimpulse, die dem zugrunde liegen. Energie und Information, das ist eigentlich das, was in den Feldern wirksam ist. Und die in den alten Medizinkulturen gab es einfach ein sehr ausgeklügeltes Wissen darüber, wie energetische Zusammenhänge funktionieren und was passiert, wenn die Energetik aus dem Gleichgewicht kommt. Und das ist ja auch spannend, wenn wir zum Beispiel von Krankheit sprechen und haben halt und sagen, da ist ein Magengeschwür oder ist ein Tumor oder ist ein Rheuma, dann ist es wie eine feststehende Diagnose, an der ja kaum noch zu rütteln ist. Während in der Energetik gibt es nicht dieses Feststehende. In energetischen Systemen gibt es nur Flow. Mhm. Energie fließt. Und von daher gibt es auch nicht so einen feststehenden Begriff, den wir festhalten können, sondern da kann diese Art von Medizin betrachtet Krankheit mehr als ein Ungleichgewicht. Also da ist etwas aus dem Ungleichgewicht gekippt, da ist zu viel Energie oder zu wenig Energie oder stagniert Energie, wie auch immer. Mhm. Und das braucht jetzt wieder eine Ausrichtung in einen guten neuen Energiefluss. Und das macht eine völlig andere Sichtweise und auch gibt auch viel ganz andere Möglichkeiten, denn in dem Moment, wo wir etwas als sich bewegend betrachten, und es ist auch in der Tiefe sich bewegend, in dem Moment lehren sich auch die Möglichkeiten, dass sich etwas verändern kann. Mhm. Und das ist schon großartig. Und wenn ich mir die chinesische Medizin anschaue, die hat ja auch ein sehr explizites Wissen auch über die Energetik der Emotionen, also unser Gefühlsladen. Und das ist ein Thema, was wir heute dringend brauchen, weil vieles, was in uns selber auch sich als Schwierigkeiten, Probleme, als Trauma im Leben und möglicherweise auch als Erkrankung dann auswächst im Laufe des Lebens, kommt aus nicht gelösten energetischen Zuständen. Wenn zum Beispiel in einer frühen Traumatisierung oder auch einer späteren Verwundung etwas kommt und ich komme sehr stark in eine Trauerreaktion oder ich komme in eine Wutreaktion oder ich komme in irgendwas, was aber nicht wirklich erlaubt ist oder gelebt werden kann, aus welchen Gründen auch immer, dann kann sich diese Energie, die ja aus gutem Grund in meinem Leben auftaucht, nicht wieder zu Ende gehen. Also sie kann sich nicht zu Ende bewegen und bleibt deswegen wie ein störender Faktor in meinem Energiefeld drin. Und wenn etwas in meinem Energiefeld zum Stehen kommt und nicht mehr fließen kann, dann ist es eine beständige Reibungsfläche, eine beständige Unruheherd, um den herum sich wieder Kristallisationseffekte bilden können, in dem zum Beispiel auch sich selbst der physische Körper dann reagieren kann. Mhm. Und das ist gut zu wissen, weil wenn wir als Ärzte und Therapeuten mehr darauf schauen würden, wie auch die energetischen Verhältnisse in diesem Körper sind, desto besser können auch dann wieder die Heilkräfte auch wieder ins Fließen kommen. Und das ist ja auch noch ein Effekt. Alles, was nicht in meinem, was nicht im Fluss ist in mir, mindert auch meine Kräfte, mindert auch die frei fließende Energie, mhm, und damit auch letztendlich die Selbstregulation und auch die Heilkräfte im Körper selbst.
Jetzt haben Sie ja gesagt...
Wenn du magst, wenn Sie mögen, ich kann Ihnen ein kurzes Beispiel auch geben. Vor kurzem habe ich schon einen 70-jährigen Mann begegnet, und der klagte seit über 50 Jahren über massive Schlafstörungen. Er konnte nicht schlafen. Mhm. Und als wir miteinander sprachen, habe ich wahrgenommen, dass seine ganze linke Seite taub war. Es ist einfach, wenn man sich in jemanden tief hineinversetzen kann, dann überwindet sich diese Trennung zwischen dem anderen und mir und dann spüre ich, was er spürt. Ich habe ihn daraufhin angesprochen, war natürlich verwundert, dass ich das wusste. Und er sagt, ja, die ganze linke Seite ist bei mir immer wieder taub. Und dann habe ich gefragt, ja, was ist denn das? Und dann kam ihm das Gespräch darauf, dass vor 50 Jahren sein Vater gestorben war. Und da war ja noch ein junger Mann und das in seiner Situation damals eine sehr dramatische Geschichte war und in der Familie völlig totgeschwiegen wurde. Niemand sprach darüber. Das heißt, mit anderen Worten, sowohl seine Trauer als auch die Wut, dass der Vater gegangen war, hatten keinen Platz. Und diese Gefühle waren so überwältigend damals für ihn, dass es gar nichts anderes übrig blieb, als die wie in Sicherheit zu bringen und zuzudecken. Das ist ja eine intelligente Leistung eines Organismus, wenn er in eine Situation kommt, die er nicht mehr packen kann. Mhm. Und seitdem schlummert sozusagen diese Verwundung und diese nicht ausgedrückte Trauer und gelebte Trauer und die Wut in ihm. Und wenn jemand schläft, dann hat er keine Kontrolle über sich. Und für ihn war es einfach offensichtlich so notwendig, weil das Thema und das Trauma so tief waren, die Kontrolle nie zu verlieren, dass er an diese Gefühle nicht ran muss. Und seitdem hat er nicht mehr geschlafen.
Mhm. Ich würde gerne noch einmal auf Ihre Unterscheidung zurückkommen zwischen der modernen und, wie Sie gesagt haben, den verschiedenen Formen der traditionellen Medizin und die Art und Weise, wie Sie es beschrieben haben, dass die traditionellen Medizinen in ihrer Unterschiedlichkeit doch auch darin verbunden sind, dass sie eben eine energetische Sichtweise auf das Phänomen von Gesundheit und Krankheit haben. Ich finde es erstens mal spannend, dass Sie sagen, dass so unterschiedlich ayurvedische, schamanische, chinesische Medizin sein mögen, dass das eine Sichtweise ist, die sie anscheinend verbindet und von der modernen, ich würde jetzt mal sagen, mechanistischen Medizin unterscheidet. Das eine ist das wirklich so, dass diese traditionellen Medizinen hier doch eine gewisse Ähnlichkeit miteinander haben, wie sie einfach das Phänomen Gesundheit bei uns wahrnehmen. Und das andere ist, wie kann der Dialog zwischen diesen traditionellen Sichtweisen auf Gesundheit und Krankheit und einer modernistischen Sichtweise, wie kann dieser Dialog zustande kommen? Wie kann hier eine Brücke entstehen, dass beide Sichtweisen vielleicht auch ihre Berechtigung haben?
Also auf jeden Fall bestehen diese unmittelbare Verbindung zwischen den traditionellen Medizinkulturen, die alle energetisch ausgerichtet waren. Und das hängt einfach damit zusammen, dass wir die Entstehung von chinesischer Medizin oder abendländischer hippokratischer Medizin und anderen Medizinkulturen waren auch alle zur selben Zeit. Die sind alle ungefähr 500 vor Christi Geburt entstanden, also jetzt 2.500 Jahre alt. Und das ist wie, dass ein Entwicklungssprung in eine Art von Bewusstseinsevolution an mehreren Stellen der Welt zum gleichen Zeitpunkt stattgefunden hat. Und das kann man wie eine morphogenetische Schild sehen. An vielen Stellen entstehen plötzlich dieselben Ideen. Und das ist sehr spannend. Die haben natürlich ihre unterschiedliche Systematik und Ausformung, einfach kulturspezifisch. Aber sie sind in ihrem Grundgehalt absolut ähnlich. Und so wie vor 2.500 Jahren ein großer Entwicklungssprung da war, und der war nämlich von der, wenn wir das in der Bewusstseinsentwicklung mal anschauen wollen, das war von die Entwicklung von der schamanischen, animistischen Entwicklung, dann in eine mehr konformistische Entwicklungsstufe. Also da ging es dann schon, wenn wir die Weberschiene ausdrücken, ins blaue Meer plötzlich, was die alten Medizinkulturen hatten. Die haben auch angefangen, nicht mehr so im Ungefähren rumzustochern Krankheiten auf Geister zurückzuführen etc., sondern die begannen sozusagen die Phänomene, die sie sahen, zu sammeln. Und das war eine phänomenologische Art der Betrachtung. Und haben daraus eine Systematik gemacht und sie haben aus dem eine Systematik gemacht, was sie sehen konnten. Sie hatten ja noch keine Mikroskope, sie hatten noch kein Wissen über zelluläre Vorgänge. Insofern war das genau der Entwicklungsschritt, der da stattfand und es wurde mit in sich konformistischer, aber energetischer Medizin entwickelt und das weltweit. Und im Lauf dieser 2.500 Jahre haben wir ja noch mehr Entwicklungen durchgemacht und wir sind ja jetzt in einem rationalen Leben angekommen. Und nach der Aufklärung hat sich die Medizin dann entsprechend auch verändert. Und durch die immer stärkere Kenntnisse von physikalischen Vorgängen, von mechanischen Gesetzen, von zellulärem Wissen, von all den Pionieren, ob das Virchow zum Beispiel war, ist dann einfach die heutige Medizin entstanden. Und die hat aber den Anschluss verloren. Und das ist ja das Typische auch in dieser Entwicklung des ersten Ranges, dass wir dazu neigen, unsere ganzen Vorgängererfahrungen als null und nichtig zu betrachten, weil das, was wir jetzt entwickelt haben, das einzige Wahre ist. Das ist ja das, was erst wieder im Neuen entsteht, wenn wir wirklich in Second Tier kommen, wo auch die ganze Palette von Entwicklung gewürdigt wird. Das ist im Augenblick ja in unserer Medizin nicht der Fall. Und das ist, um diese Frage von Ihnen zu beantworten, wie kann es denn zu einer Synthese kommen? Ich denke, die wirkliche Synthese kommt erst zustande, wenn wir bereit sind, auch in unserer tiefen Verbundenheit die gesamte Entwicklungspalette anzuerkennen oder überhaupt kennenzulernen und uns dorthin entwickeln. Und dann bedeutet das, dass wir auch die großen Errungenschaften der alten Kulturen mit ihrer Energetik auch in unsere Medizin integrieren, aber nicht nur die alten Vorstellungen, sondern dass wir natürlich auch die von unserer heutigen Warte aus sehen, weil wir würden heute Dinge nochmal anders bezeichnen und anders einordnen, aber wir sind trotzdem und bleiben bei einer Energetik und dass wir dann eine Medizin wirklich formen, die sowohl die materielle Ebene zur Verfügung hat, als auch die energetische Ebene zur Verfügung hat und darüber hinausgehend natürlich auch die spirituelle Ebene zur Verfügung hat. Und dann wird daraus ein ganz großes, wunderbares Neues, was ich dann wirklich dann schon in den Second Tier einordnen würde. Und das ist etwas, was in meiner Arbeit tatsächlich versucht wird und ich arbeite mit vielen Ärzten und Menschen im Heilberuf schon viele Jahre zusammen, die genau das versuchen zu entwickeln. Ich nenne das heilende Medizin. Das sind dann Dinge, wo wir versuchen, einen integral orientierten, spirituellen Entwicklungsprozess einzuleiten und durchzugehen über mehrere Jahre, die dazu führen, dass man immer mehr auch selbst zum Gefäß von Heilung werden kann. Und das ist unglaublich, was dort sich entwickelt für Therapeuten, die da durchgehen. Da kommen wirklich jetzt neue Menschen, die ihnen wirklich bereit sind, in diesen Übergang von Dimensionswechsel und Second Tier einzutreten. Und das neueste Projekt, was damit zusammenhängt, ist, wenn das schon mit inzwischen berufserfahrenen Ärzten möglich ist und mit Menschen aus anderen therapeutischen Berufen. Und wir wollen wirklich die Zukunft unserer Medizin entwickeln. Dann ist es notwendig, dass wir uns auch an die Zukunft wenden und die Medizin in Zukunft gestalten, sind zumindest erstmal die heute Medizin studieren. Und das Neueste, was aus den langjährigen Erfahrungen mit Ärzten entstanden ist und was jetzt im nächsten Jahr beginnt, ist ein Projekt, das Caring and Healing heißt, Caring and Healing Training ärztlicher Kernkompetenzen. Und das wendet sich an Medizinstudenten an alle deutschsprachigen Universitäten und lädt dazu ein, wirklich zu einem tiefen Transformationsprozess und zu einem Selbsterfahrungs- und Selbstreflexionsprozess einzutreten, um eine Idee von dem zu bekommen, was eigentlich auch verlangt wird von denen, die selbst mit dem Ideal antreten und was sie als sehr fehlend betrachten und damit wirklich zu einer neuen ganzen Zukunftsmedizin zu kommen, die, glaube ich, nicht mehr nur noch eine Vision ist, sondern die bereits schon dabei ist, realisiert zu werden.
Wenn ich Sie da unterbrechen darf, eine Frage, die eine Frage, die hier auch per E-Mail jetzt schon reingekommen ist, ist die Frage nach der anthroposophischen Medizin, die ja auch jetzt nicht eine klassische Medizin ist, aber auch nicht eine klassisch moderne Medizin. Die Frage, die die Hörerin stellt, erstens, kennen Sie die anthroposophische Medizin und wie würden Sie die anthroposophische Medizin jetzt in diesem Zusammenspiel zwischen den traditionellen Medizin und moderner Medizin sehen und einschätzen?
Ja, natürlich kenne ich die anthroposophische Medizin. Die ist ja eine sehr spezielle Ausformung wie das Rudolf Steiner entstanden ist. Und einen wunderbaren Ansatz hat, was die, was das Menschenbild angeht. Und reiht sich für mich natürlich auch ein in andere Medizinformen, die wirklich mit einem ganzheitlichen Menschenbild antreten. Und das sind natürlich bisher wirklich traditionell eben die alten Kulturen, aber es gibt eben auch welche, die sich in den letzten 100 Jahren entwickelt haben. Und das ist die anthroposophische Medizin. Für mich ist das Menschenbild, was transportiert wird, sehr wesentlich. Und zwar nicht nur, dass wir ein spirituelles oder ganzheitliches, personal, transpersonales Menschenbild in uns entfalten, sondern dass dieses auch wirklich so frei und offen ist auf der spirituellen Ebene, dass dort auch jeder mit sich einbringen kann, von dem Ort, wo er selber ist. Das heißt auch für mich, Second Tier wäre für mich auch den spirituellen Raum zu öffnen, dass jeder aus seiner eigenen spirituellen Tradition dort seinen Eingang findet. Und dann auch über die Konzepte, die auch wiederum diese Menschenbilder und auch diese Tradition oder auch natürlich in der Anthroposophie mit enthalten sind, dass diese Konzepte auch mehr und mehr wieder transzendiert werden können, dass wir wirklich zur Essenz dessen kommen, immer weiter, was wirklich spirituelles Sein und Transpersonalität bedeuten. Und das ist für mich ein wirklich offener Raum, in dem es möglich sein muss, dass da jeder sein kann.
Eine Frage, die von einem Hörer hier reinkommt, wenn ich direkt zu unseren Hörerfragen hier weitergehen darf. Da schreibt ein Hörer, eine bessere, kohärente Beziehung und zu so einem heilenden Raum kann ich mir gut in einem therapeutischen Rahmen vorstellen. Kann es so etwas auch in einem normalen Arzt-Patient-Rahmen geben, wo es um körperliche Krankheiten geht, also nicht um Psychotherapie?
Ich spreche auch gar nicht von Psychotherapie, aber es ist eine schöne Frage, danke. Das ist ja einfach ein Zustand, die ein Therapeut oder ein Arzt oder ein anderer Heilberufner in sich einnehmen kann. Also Kohärenz ist ja nur, dass ich in mir in einer Weise Ruhe und so wenig wie möglich fragmentiert bin. Und das gilt eigentlich in jeder Art von Begegnung. Das ist nicht nur auch in der medizinischen Begegnung. Das ist ja genauso auch sehr tragend und hilfreich in jeder anderen Begegnung. Das kann auch im Business sein, das kann auch in einer persönlichen Begegnung sein. Je mehr ich in mir kohärent bin, in der ich wirklich in mir Ruhe und geerdet bin, aber und auch zwischen Erde und Himmel auch mich in Verbindung fühle, desto stärker kommt auch ein Raum von Präsenz zustande. Und wenn ein Raum von Präsenz zustande kommt, kommt auch viel Energie in diesen Raum. Weil da gibt es nicht so viel Streueffekte durch Fragmentation. Jeder Gedanke, der abweicht, wo ich irgendwo mit was anderem unterwegs bin, gibt einen Streueffekt von dem Licht oder der Energie, die eigentlich sein könnte. Und diesen Zustand, den anzustreben und wirklich in sich zu kultivieren, ist hilfreich in jeder Form, in diesem Bereich. Und das genauso auch in der Behandlung von körperlicher Krankheit. Und das ist auch, und um diese Frage, wenn die dann auch nicht kommen mag, aber die wird oft gestellt, das ist keine Frage von Zeit. Also es wird auch oft gefragt, ich habe gar nicht so viel Zeit, um mich da immer wieder drauf einzustellen etc. Bei uns geht es hier zack, zack in der Praxis und ich kann das leider nicht ändern. Ich hätte gerne eine halbe Stunde oder eine Stunde Zeit für den Patienten. Das ist nicht eine Frage von Zeit, weil Präsenz und Kohärenz sind einfach Zustände, in denen ich sein kann, wenn ich das möchte und wenn ich das wirklich versuche, in mir zu entwickeln. Und von daher ist es höchst dynamisch und höchst heilsam, in dieser Art Menschen zu begegnen.
Denken Sie, dass die Medizin der Zukunft eine Synthese aus traditionellen energetischen Vorstellungen von Medizin, modernen, auch durchaus materialistischen wissenschaftlichen Vorstellungen von Medizin sein wird und einer spirituellen Dimension?
Unbedingt. Und ich würde das, das klingt immer so mit den traditionell energetischen Medizin, als wäre das sozusagen, dass wir den alten Hut jetzt noch mitnehmen. Mir ist wichtig, dass wir können eine Zukunft nur dann entwickeln, wenn wir auch unsere Vergangenheit voll würdigen und integrieren. Und interessant kann eine, die heutige Medizin, die wir haben, ist ja rein auf einer rationalen Ebene angesiedelt und hat alle anderen Seinsformen, nämlich die Emotionalität und auch die Physik und die Energetik, eigentlich verloren. Insofern ist sie auch keine wirklich in sich geschlossene, ruhende Medizin. Und unsere heutige Hochleistungsmedizin, die wir haben, die genial ist, würde richtig reifen, wenn sie sich auch auf ihre Vergangenheit beziehen könnte und die auch würdigt und integriert. Und das bedeutet aber nicht, dass wir heute die alte energetische Medizin damit machen. Das heißt ja nur, dass wir den Anschluss wiederfinden und schauen, was ist dann eigentlich das Adäquate, auch aus unserem heutigen Wissen heraus, was Energetik bedeutet. Und da ist ja auch viel noch offen ist und forschungsfrei und da geht es auch wirklich nach vorne. Es geht ja nicht darum, dass wir in den alten Dingen verhaften, sondern dass da eine Kontinuität und Entwicklung möglich ist, die uns dann den Raum öffnet, nach vorne zu gehen. Und dieses nach vorne zu gehen geht nur, wenn ich meine Vergangenheit integriert habe, wenn ich mich an meine Wurzeln erinnere, und das ist nicht nur die Vergangenheit, sondern das ist vor allen Dingen auch da, wo ich herkomme, also in meinen spirituellen Raum in mir öffnen kann, in dem auch wirklich die Zukunft für mich erscheinen kann, weil das höchste Potenzial in mir einen Raum bekommt, und daraus wird sozusagen unmittelbar von Moment zu Moment die Zukunft, in der wir leben.
Ich habe noch eine letzte Frage, die hier per E-Mail reingekommen ist, wieder von einer Hörerin, der Schreibtörerin. Lieber Dr. Platsch, vielen Dank für die sinnvollen Ausblicke. Ihre Sichtweise bestätigen möchte ich erwähnen, wie seltsam es doch ist, wenn man etwas älter wird, 55 Jahre, keine 90, so werden einen jedes Jahr neue Untersuchungen zur Krebsvorsorge nahegelegt. Gynäkologie und Haut und Darm, es wird einem regelrecht ein Krebsgespenst dazugestellt. Der Arzt sieht nicht nur einen Kranken, er sieht auch einen potenziell krank werden Könnenden.
Ja, ich verstehe die Frage und ich erlebe auch viele Menschen, die damit wirklich auch offene Fragen haben, ob das der Weg ist, damit umzugehen. Und gleichzeitig möchte ich die Frage dahingehend, im Augenblick, das ist ja auch eine Momentaufnahme für mich, ist ja auch gut, nicht nur auf Gott zu vertrauen, sondern auch das Kamel anzubinden. Und ich habe gerade in der letzten Zeit viele sehr nahe Menschen und Freundinnen erlebt, die aus dieser Position heraus nicht in bestimmte Vorsorgeuntersuchungen etc. gegangen sind und die dann letztendlich wirklich haben an der Krankheit sterben müssen, was aller Wahrscheinlichkeit nach nicht der Fall gewesen wäre, wenn sie das getan hätten. Und das kann wirklich nur die Entscheidung von jeder Person selber sein, wie man das handhaben will. Ich denke, da muss auch ein offener Raum sein. Aber ich finde, für mich liegt da nichts Nachteiliges oder Schlechtes dran. Solange man, und das ist ein guter Punkt, den die Dame jetzt gerade hineinbringt, solange man nicht auf dieses Glatteis geht, dass ich ja potenziell immer schon krank oder schon halb tot bin, sondern es einfach wie ein Angebot des Lebens nehmen, mein Kamel anwenden und gucken, ist alles okay, und dann auch das nach dem eigenen Rhythmus bestimmen, nicht nach dem, was mir immer gesagt wird, sondern gucken, sehr tief gucken, was ist eigentlich in mir, was mich da führt, und ich würde diese Angebote durchaus ernst nehmen.
Noch als letzte Frage von mir, Sehen Sie Ansätze dieser neuen medizinischen Kultur, die Sie hier versucht haben zu skizzieren, und wo im Heilbereich, im medizinischen Milieu, sehen Sie gerade in Deutschland vielleicht Anzeichen eines neuen Aufbruchs?
Na, die sind punktuell da, Gott sei Dank. Das ist ja auch die frohe Botschaft. Allein wenn ich in Kontakt mit vielen anderen Menschen im Heilberuf bin, ob das jetzt Ärzte sind oder andere, sehe ich an allen Ecken und Enden ähnliche Bestrebungen und ähnliche Wünsche und Vorstellungen und auch eine Offenheit, sich dorthin zu bewegen. Das ist jetzt immer noch sicherlich eine noch verschwindend kleine Minderheit im gesamten System. Aber immerhin, zum Beispiel durch die Ausbildung, die seit zehn Jahren mache, sind inzwischen 150 oder mehr Ärzte durchgegangen, die ja schon mal etwas da entwickelt haben und erlebt haben, was ja wieder ein Schneeballeffekt ist. Und meine Arbeit ist ja auch nur meine Arbeit, da gibt es auch noch viele andere, oder doch nicht viele, aber einige andere, die ähnlich denken und ähnlich arbeiten und ähnlich weitergeben. Und es gibt ja auch wunderbare Plätze, die Spiritualität mit verankern in ihrer Arbeit. Denken Sie zum Beispiel an die Heiligen Feldkliniken in Bad Kissingen, oder andere, die, oder eben auch die anthroposophischen Einrichtungen, wo ja wirklich eine andere Herangehensweise schon lange zu Hause ist. Und ich sehe, dass da ein großes Verlangen nach existiert. Ich sehe das zum Beispiel auch gerade bei den Jungen. Deswegen kümmere ich mich auch gerne um die Medizinstudenten, weil immer wieder zu mir Medizinstudenten kommen und sagen, das, was du da in deinen Büchern geschrieben hast, ist so genial. Und deswegen bin ich eigentlich auch angetreten, um Medizin zu studieren. Aber was ich da im Studium jetzt bekomme, das lässt mich schier verzweifeln und ich überlege, ob ich nicht mein Handtuch werfe. Mhm. Und dann kann ich immer wieder nur sagen, um Gottes Willen, wirf nicht dein Handtuch, sondern genau das, da wo du stehst und was, wofür dein Herz schlägt, ist genau das, was wir brauchen. Also bleib da, bilde dich aus und bring dich ein, dass diese Medizin und unsere Heilkunde dich wirklich transformieren kann.
Herr Dr. Platsch, wir sind auch am Ende unserer Sendezeit. Herzlichen Dank für das Gespräch, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen und auch herzlichen Dank an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen für Ihre Zuhören und Ihr Beteiligen. Einen schönen guten Abend aus Frankfurt.
Ja, vielen Dank auch, Thomas Steininger, und vielen Dank auch an die Hörer und die Fragen. Schönen Abend.
Schönen Abend.